Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Im Süden der USA werden Küstenstriche geräumt vor dem Wirbelsturm Gustav. Präsident Bush sagt wegen des Sturms seine Teilnahme am Parteikongress der Republikaner ab. In Indien warten immer noch 700.000 Menschen auf Hilfe nach den Überschwemmungen in Bihar. In Thailand dauern die Proteste gegen die Regierung an. In Genf feiert der Weltklimarat IPCC sein 20-jähriges Jubiläum. Der Klimawandel sei nicht nur ein Problem, sagt UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon dort. Er bilde ein komplexes System von Problemen. In der Schweiz wird die Frage gestellt, ob die Armee genügend Mittel habe, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Wir fragen einen Spezialisten. In Frankreich diskutieren die Sozialisten, wie sie Präsident Sarkozy etwas mehr Widerstand entgegensetzen könnten. Erfolglos. Und in Afrika kann die Industrie noch tun, was andernorts etwas schwieriger wurde. Zigaretten verkaufen, bis es so qualmt, dass es eine Freude ist. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Karin Britsch.
Der Wirbelsturm Gustav hat bei seinem Zug über den Westen Kubas schwere Zerstörungen hinterlassen. Nun nimmt er Kurs auf den Süden der amerikanischen Küste, die er am Montagabend Ortszeit treffen dürfte. In New Orleans werden Vorkehrungen getroffen, Menschen bringen sich in Sicherheit. Die Erinnerung an die Katastrophe vor 3 Jahren des Hurricane Katrina ist noch präsent. Robert Stähli.
Die Botschaft war klar und eindeutig, als New Orleans Bürgermeister Ray Nagin gestern Abend die Zwangsevakuierung der Stadt bekannt gab.
You need to be scared and you need to get your butts moving out of New Orleans right now. This is the storm of the century.
Ihr habt Grund, Angst zu haben, sagte Nagin, der mit Gustav drohe ein Sturm, wie man ihn womöglich noch nie erlebt habe. Viele haben dieser Aufforderung ihres Bürgermeisters Folge geleistet und sind schon letzte Nacht abgereist. In New Orleans sind Polizisten und Nationalgardisten in Stellung gegangen, um Plünderungen zu verhindern. Wirbelsturm Gustav droht jetzt auch den Zeitplan am Parteikonvent der Republikaner durcheinander zu bringen. Verschiedene Politiker aus Südstaaten wollen angesichts der möglichen Katastrophe nicht nach Minnesota reisen. Das Gleiche werden auch Präsident Bush und Vizepräsident Cheney tun, die in Washington bleiben, wie das Weiße Haus heute bekannt gab. Damit will Bush jenen Kritikern entgegentreten, die ihm vor 3 Jahren beim Wirbelsturm Katrina vorgeworfen hatten, er habe viel zu spät reagiert.
Robert Stähli. Während die Menschen im Süden der USA auf die Fluten warten, sind diese in Teilen Indiens und in Bangladesch bereits seit Tagen bittere Realität. Trotz intensiven Bemühungen der staatlichen Stellen warten im indischen Bundesstaat Bihar noch immer 700.000 Menschen auf Hilfe. Insgesamt seien 1.600 Dörfer vom Hochwasser betroffen. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf 80 Personen im Bundesstaat Bihar und auf 6 Menschen in Bangladesch. Auslöser der schweren Überschwemmungen war laut den Behörden ein Dammbruch im benachbarten Nepal. In Thailand halten die Proteste weiter an. So wird das Regierungsgelände in der Hauptstadt Bangkok nach wie vor von mehreren tausend Demonstranten blockiert. Um das Parlamentsgebäude sind derweil rund 1000 Polizisten stationiert. Sie sollen die Parlamentarier vor Übergriffen schützen. Seit einigen Stunden findet im Innern des Gebäudes eine Sondersitzung statt. Diese war von Ministerpräsident Samak einberufen worden. Auf den Flughäfen der Feriendestinationen in Phuket und Krabi sind die Demonstranten abgezogen. Der Flugbetrieb wurde wieder aufgenommen. Russland will die als unabhängig anerkannten georgischen Regionen Südossetien und Abchasien militärisch und wirtschaftlich noch enger an sich binden. Präsident Medvedev gab in Moskau bekannt, entsprechende Verträge würden das Fundament für alliierte Beziehungen zu Abchasien und Südossetien legen. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten morgen bei einem Sondertreffen in Brüssel über die Krise im Kaukasus und über das künftige Verhältnis der EU zu Russland. In Genf ist das 20-jährige Bestehen des Weltklimarates gefeiert worden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon appellierte dabei an die Industrieländer, sie sollten sich verbindlich verpflichten, Treibhausgase nachhaltig abzubauen, aber auch die Entwicklungsländer müssten ihren Beitrag leisten. Bundesrat Leuenberger würdigte den Klimarat als treibende Kraft in der Klimapolitik. Dieser setze sich gegen Sonderinteressen durch und er müsse sich gegen Zweifel an der Verantwortung des Menschen für die Klimaerwärmung. Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Schaffhausen sind wie erwartet alle bisherigen bestätigt worden. Gegenkandidaten gab es keine. Das beste Ergebnis machte Erhard Meister von der SVP. Die Wiederwahl schafften auch Heinz Albicker und Reto Dubach, beide von der FDP. Ursula Hafner-Wipf, SP, sowie Rosemarie Wittmer-Giesel von der SVP. Die Gewählten liegen keine 1000 Stimmen auseinander. Die Zusammensetzung der Schaffhauser Kantonsregierung bleibt also gleich. FDP und SVP haben je 2 Sitze, die SP hat einen. Die Wahlbeteiligung betrug knapp 57%. Ende September wird dann das Schaffhauser Kantonsparlament gewählt. Es wird von 80 auf 60 Sitze verkleinert. In Schaffhausen wurde auch ein neuer Stadtpräsident gewählt. Das Stimmvolk wählte mit Thomas Feurer erstmals einen Ökoliberalen in dieses Vollamt. Auch sein Gegenkandidat Peter Keppeler von der SP wurde vollamtlich in den Stadtrat gewählt. Im Rennen um das Stadtpräsidium holte er aber weniger Stimmen als Feurer. Der dritte Kandidat Urs Hunziker von der FDP verpasste das Ziel um 126 Stimmen. Die Wahl wurde nötig, weil die bisherigen Vollamtlichen nicht mehr antraten. Die fünfköpfige Stadtregierung in Schaffhausen besteht aus 2 Voll- und 3 Nebenämtern. Die Wahl der Nebenämter ist im November. Die SBB will in ihren Zügen stärker für Ordnung sorgen. Ab dem Herbst wird auf Aushängen und Piktogramm auf das Rauchverbot aufmerksam gemacht, dass die Schuhe nicht auf die Sitze gehören und dass in den Zügen nicht laut Musik gehört werden soll. Schließlich wird die SBB auch darauf hinweisen, dass Leute mit einem Billet der 2. Klasse sich nicht in den Erstklasswagen aufhalten dürfen. SBB-Pressechef Dani Harry hat einen entsprechenden Bericht der NZZ am Sonntag bestätigt. Die Fluggesellschaft Swiss muss wegen den massiv gestiegenen Kerosinpreisen sparen. Swiss muss dieses Jahr 300 Millionen Franken zusätzlich für Treibstoff ausgeben. Weil die Swiss die Kosten nicht voll auf die Kunden abwälzen will, geht sie nun ihre Lieferanten und Partner an, damit diese ihre Preise um etwa 15% reduzieren. Auch der Flughafen Zürich wurde angeschrieben. Eine Sprecherin der Swiss bestätigte eine entsprechende Meldung der Zeitung Sonntag. Konkrete Pläne für einen Flotten- oder Streckenabbau gäbe es vorerst nicht. Blieben die Kerosinpreise aber hoch und könne man sonst bei den Kosten nicht sparen, seien Folgen für Flotte und Streckennetz nicht ausgeschlossen. Zum Sport. Vor kurzem sind 2 Fußballspieler der Super League zu Ende gegangen, Rachel Mürit.
In der 8. Runde verlieren die Berner Young Boys gegen die Grasshoppers mit 1:3. Ibe musste wegen einer roten Karte gegen Marc Schneider fast die ganze 2. Halbzeit in Unterzahl spielen. In der 2. Partie spielen Neuchâtel Xamax und Vaduz ein 2:2 unentschieden. Der Schweizer Fußballer Blerim Cemaili wechselt leihweise vom englischen Verein Bolton zu Torino Calcio nach Italien. Der Zürcher unterschrieb einen Vertrag für 1 Jahr. Der Schweizer TÜV-Fahrer Tom Lüthi ist beim Grand Prix von San Marino in der 250er-Kategorie auf den 7. Platz gefahren. Damit fuhr er auch im 9. Rennen dieser Saison in die Punkteränge. Den Sieg sicherte sich der Spanier Alvaro Bautista. Zum ersten Mal hat Steve Gerda die Schweizer Meisterschaft im Springreiten gewonnen. Mit seinem Pferd Ferrari verwies Gerda den 6-fachen Meister Markus Fuchs auf Platz 2. Der Final wurde von einem Unfall überschattet. Der Hengst Hiver de Gerser von Marilyn Forb musste nach einem Sturz noch auf dem Platz eingeschläfert werden. Er hatte sich das linke Vorderbein gebrochen.
Das Wetter morgen Montag. In der ganzen Schweiz ist es am Morgen bewölkt und es fällt zeitweise Regen. Tagsüber wird es aus Westen aber freundlicher. Im Flachland, im Tessin und im Wallis gibt es ein paar sonnige Abschnitte. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad. Am Dienstag ist es zeitweise sonnig bei rund 24 Grad.
Hoffentlich keine Einsätze. Der Schweizer Armee fehlen die Mittel, sagt eine Studie. Der Schweizer Armee fehlen vor allem brauchbare politische Vorgaben, sagt der Experte. Auf zum nächsten Gefecht. Frankreichs Sozialisten kämpfen bewundernswert, aber gegeneinander, nicht gegen die Regierung. Der wirklich wichtige Kampf, derjenige gegen die Klimaerwärmung und IPCC, diejenigen, die ihn führen, seit mittlerweile 20 Jahren. Der Kampf für das Rauchen. Die Tabakkonzerne verlagern ihre Werbekampagnen jetzt in lohnendere Märkte, Beispiel Afrika. Und nach dieser Sendung Leben im Dschungel der Großstadt, die Reportage aus dem Alltag von Mexico City. Zuerst aber Echo der Zeit. Alle reden von der Schweizer Armee und keiner tut was, hätte ich beinahe gesagt. Es gibt den Fall Neef und den Fall Schmid, über die praktisch jeden Tag geschrieben wird. Es gibt aber auch jede Menge Studien und Papiere über unsere Streitkräfte, die vorzugsweise an Wochenenden die Zeitungen füllen. Letzte Woche etwa die Ergebnisse der Übung Stabilo, welche gezeigt haben sollen, dass unsere Militärführung nicht funktioniere. Dieses Wochenende ein Bericht, der belegen will, dass die Armee das Geld nicht habe, um ihre geplanten Aufgaben zu erfüllen. Zu diesem letzten Punkt sagt VBS-Sprecher Jean-Blaise de Fago gegenüber dem Echo,
dass die Armee ausgehungert wird. Das zeigen wir seit Jahren in jedem Dokument auf, dass der Armee die notwendigen Mittel eben entzogen werden. Und so wird es natürlich schwierig, die Aufträge zu erfüllen.
Stimmt das? Fragte ich Karl Haltiner, Militärsoziologe an der ETH, Mitautor des Berichtes Sicherheit 08. Stimmt es, dass die Armee langsam ausgehungert wird?
Ich bin der festen Überzeugung, dass das zutrifft. Die Armee 21 wurde mit etwa 4,3 Milliarden geplant und mittlerweile sind wir bei etwa 3,6 Milliarden. Ich glaube, kein Haushaltsbudget würde das unbeschadet überstehen.
Aber die Armee 21 ist ja kleiner, als die Armee früher war. Entsprechend ist es logisch, dass man mit weniger Geld auskommt.
Sie ist insgesamt etwas kleiner, aber ist alles in allem gesehen immer noch eine große Massenarmee mit etwa 220.000 Angehörigen, die ausgerüstet werden, ausgebildet und geführt werden müssen. Von daher sind die Fixkosten wahrscheinlich deutlich weniger gesunken und die Betriebskosten eben nach wie vor deutlich höher, als man das ursprünglich eingeschätzt hat.
Sie gehen davon aus, dass die Armee 21 teurer ist als das, was jetzt nach allen Strichen noch an Geld zur Verfügung steht. Das heißt, Sie meinen, dass wenn man streicht, dass wenn man weniger Mittel zur Verfügung stellt, dass man auch klar definieren muss, was dafür auch nicht gemacht werden muss.
Das ist richtig. Wir haben heute in der Verfassung die drei Armeeaufträge, Verteidigung, Assistenzeinsätze und Friedensförderung. Und ich meine, wir müssten den Mut haben, diese drei heute ungewichteten, als gleichwertig betrachteten Aufträge zu gewichten. Zu sagen, welches ist der Hauptauftrag und welches ist ein zweitwichtiger und ein drittwichtiger Auftrag. Das würde eine Konzentration der knappen Ressourcen sowohl beim Personal wie auch bei den Mitteln erlauben.
Was wiederum heißt, die ganzen Artikel, die jetzt ständig erscheinen, die ganze Auseinandersetzung, die jetzt läuft, für Sie alles eine Folge davon, dass man sich nicht einig wird, was die SA-Armee eigentlich soll?
Das sehe ich so. Wir haben eine klassische Drittelsgenossenschaft, in der ein Drittel nach rechts, ein Drittel nach links will und man dazwischen nicht so genau weiß, was läuft. Auch sich nicht entscheiden muss, denn man hat keine akute Bedrohung, die eine Verantwortung verlangen würde. Also kann man eigentlich im Augenblick die Armee so als Spielball für das politische Taktieren und für Weltbilder gewissermaßen verwenden.
Es gäbe auch eine wesentlich billigere Armee als heute, einfach wenn sie weniger tun müsste. Wenn man beispielsweise sagen würde, das Land muss man heute nicht mehr konventionell verteidigen, der Feind steht nicht um die Ecke.
Wir haben überall in Europa eine Tendenz, aus den klassischen Kriegsarmeen multifunktionale Dienstleistungsarmeen zu machen. Also ich verwende hier jeweils das Bild des Schweizer Militärmessers. Die Armeen brauchen zwar eine große Klinge, aber ihr Wert entsteht heute erst dadurch, dass sie mehrere weitere Werkzeuge eben hat. Und das würde bedeuten, man braucht nicht mehr die großen Massenarmeen wie früher. Man kann über die Eckwerte Miliz und Wehrpflicht letztlich nachdenken.
Aber nachdenken beispielsweise über die Miliz würde bedeuten, Verfassung ändern. Wirklich die Aufträge neu setzen bis hinauf in die Verfassung.
Hier sehe ich in der Tat das große Problem. Ich gehe davon aus, dass bei uns die Organisationsform Verbot des stehenden Heeres, und das ist letztlich die Miliz, und die Wehrpflicht klar und eindeutiger in der Verfassung festgelegt sind als die relativ interpretationsoffenen Armeeaufträge. Und man kann flächendeckend eine Weile sparen, aber irgendeinmal geht das nicht mehr. Und das bedeutet, man muss dann über die Eckwerte nachdenken. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir die allgemeine Wehrpflicht beibehalten wollen oder ob wir die Milizwehrform, wie wir sie bisher hatten, so beibehalten wollen und den Mut haben, allenfalls hier über Alternativen nachzudenken.
Karl Haltiner ist Militärsoziologe an der ETH Zürich. Nicolas Sarkozy lebt ruhig, jedenfalls politisch. Seit über einem Jahr regiert der französische Präsident praktisch ohne Opposition. Die wichtigste Oppositionspartei, der Parti Socialiste, ist nach außen so gut wie verstummt. Es wird zwar sehr wohl ausgerufen, aber vor allem gegen innen. Die Sozialisten sind so zerstritten, immer noch, und auch der Versuch, sich dieses Wochenende an der Parteiversammlung in La Rochelle wieder zusammenzuraufen und einen Neuanfang zu versuchen, auch dieser Versuch ist missglückt. Aus La Rochelle, Philipp Scholkmann. Kleinliche Deals statt großes Programm.
Körperliche Gewalt wird es im November keine geben. So viel glaubt Michel Rocard immerhin schon mal versprechen zu können. Die sogenannte Guerre des Chefs, der Kampf der Häuptlinge, sei eine Erfindung der Medien. Die Sozialistische Partei sei in einem ganz normalen Prozess interner Demokratie, sagt Rocard, der frühere Premierminister von François Mitterrand. Mag sein, nur dass der Prozess nun schon Jahre dauert, ohne dass er je zu einem überzeugenden Ergebnis gekommen wäre. Ein Genosse aus dem Baskenland rechnet vor. Die Sozialistische Partei gewinnt zwar regelmäßig Zwischenwahlen in Gemeinden, in Regionen, immer dann, wenn es darum geht, der rechten Regierung in Paris einen Denkzettel zu verpassen. Doch seit 20 Jahren haben die Sozialisten keine Präsidentschaftswahlen mehr gewonnen, seit 11 Jahren keine Parlamentswahlen. Das ist die bittere Bilanz für eine Partei, die in diverse Strömungen zerfällt, die sich zwar immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen aneinanderklammern, aber offensichtlich unfähig sind, die internen Machtspiele zurückzustellen und ein klares inhaltliches Profil zu entwickeln. Im großen Auditorium von La Rochelle hebt Ségolène Royal ab zu einer weiteren Vorführung ihrer Dauernummer »Ich schwebe über der Partei«.
Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez.
Liebt einander oder verschwindet, ist der Rat der erfolglosen Präsidentschaftskandidatin an die Streithähne im Apparat, bevor sie selbst wieder verschwindet aus La Rochelle. Sie bleibt ihrer Strategie aus dem Wahlkampf gegen Sarkozy treu, auf möglichst großer Distanz zur eigenen Partei zu bleiben. Gleichzeitig aber will Royal im November den Chefposten eben dieser Partei übernehmen, um so eine Basis zu haben für die Revanche gegen Präsident Sarkozy, von der sie träumt, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in 4 Jahren. Ob die Strategie aufgeht, der Genosse aus den Pyrenäen glaubt nicht daran. Er tippt stattdessen auf Martine Aubry, die das Glück habe, in La Rochelle im rechten Moment am rechten Ort aufgetaucht zu sein. Aubry, die Stadtpräsidentin von Lille, scheint tatsächlich für jene Strömungen interessant, die alles daran setzen, Royal, die Überfliegerin, an der Parteispitze zu verhindern. In La Rochelle erhält Aubry Zuspruch von einem Teil der Anhänger von Dominique Strauss-Kahn, also vom rechten sozialliberalen Flügel, und einem Teil der Anhänger von Laurent Fabius, also vom entgegengesetzten globalisierungskritischen Flügel. Wie sie damit aber eine überzeugende inhaltliche Klammer schaffen will, steht in den Sternen.
Il faut à la fois réussir la clarté de l'orientation politique du PS et en même temps que tous les socialistes aient bien la volonté, le plaisir même de travailler tous ensemble.
Der Stadtpräsident von Paris, Bertrand Delanoë, wittert deshalb weiterhin gute eigene Chancen. Er fordert in La Rochelle demonstrativ eine klare Linie und präsentiert sich selbst als bester Garant für einen lustvollen sozialistischen Neuanfang, wie er sagt. Auch er will Parteichef werden, um Royal zu verhindern, und er glaubt, den Zuspruch von noch Parteichef François Hollande zu haben und dessen Truppen. 10 Wochen bleiben noch bis zum entscheidenden Kongress im November in Reims für weitere Deals in weiteren Hinterzimmern. Klare Mehrheiten sind auch nach dem Sommerdrama in La Rochelle nicht in Sicht und schon gar kein sozialistisches Oppositionsprogramm, das Sarkozy irgendwie zu verunsichern bräuchte.
Philipp Scholkmann aus La Rochelle. Gute Nachrichten verkündet der Weltklimarat eigentlich nie. Im Gegenteil, seit seiner Gründung vor 20 Jahren in Genf warnt diese Organisation vor den Gefahren der Klimaveränderung und mahnt die Staatengemeinschaft, entscheidender und entschiedener dagegen vorzugehen. Umso erstaunlicher, dass der Weltklimarat geschätzt wird wie kaum eine andere internationale Organisation. Aber das ist nicht das einzig Außergewöhnliche. Aus Genf, UNO-Korrespondent Markus Muckling.
Die Macht kommt aus den Gewehrläufen oder von prallvollen Kassen, ist man geneigt zu sagen, und nur allzu oft trifft es auch zu. Und doch, der UNO-Weltklimarat hat weder riesige Budgets und schon gar nicht kann er mit tödlichem Waffenarsenal drohen. Einfluss hat er dennoch. Er lege gar Zeugnis dafür ab, dass Wissen auch Macht bedeuten könne, betonte der Chef des UNO-Umweltprogramms Achim Steiner an der Genfer Geburtstagsfeier.
Through knowledge and science we are creating an imperative to act and also an imperative to rethink how our societies and economies will develop in the future.
Durch Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse sei es dem Weltklimarat gelungen, die Staaten zum Handeln zu bringen. Sie fühlen sich jetzt auch verpflichtet, neu über die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung nachzudenken. Selbst hartgesottene Klimaskeptiker mussten ihre Positionen revidieren unter dem Eindruck des Klimawandels. US-Präsident George Bush leugnet nicht mehr, was er noch zu Beginn seiner Amtszeit getan hatte. Auch er räumt nun ein, dass die Menschen zur Klimaerwärmung beitragen. Doch schon vorher haben die mehreren tausend im Klimarat versammelten Wissenschaftler viel bewirkt. Kaum geschaffen, lieferten sie Anfang der 90er Jahre die Grundlage für die UNO-Klimakonvention. Mitte der 90er Jahre publizierten sie die Berichte, die zum Kyoto-Protokoll für die Reduktion der CO2-Emissionen führten. 2007 schließlich setzten die Wissenschaftler die Politiker im Norden und Süden noch massiver unter Druck. Und mit Erfolg. Ende Jahr wurden in Bali die Klimaverhandlungen lanciert, die in nur 2 Jahren ihren Abschluss finden sollen. Danach sollten die Länder ihre klimaschädigenden Emissionen deutlich abbauen. Die Wissenschaftler haben einen Kurswechsel initiiert, kein Wunder. Ihre Erkenntnisse sind besser abgestützt denn je. Heute sagen sie eindeutiger als noch vor 10 Jahren, dass die Klimaerwärmung menschgemacht ist. Die Folgen dieser Erkenntnisse sind weitreichend. Der Chef des UNO-Umweltprogramms, Achim Steiner, deutete sie in Genf an.
And that raises the question of how will the power of science, the power of the IPCC, fare in a world where economics has always been taken as the definitional fundamental orientation point.
Es stelle sich heute die Frage, wie sich die Macht der Wissenschaft und des Klimarates auswirken werde in einer Welt, in der bisher die Wirtschaft die Orientierung vorgab. Die Klimawissenschaftler treten jetzt jedenfalls in Konkurrenz mit der Wirtschaft, fordern nun ihre Unterordnung unter die Vorgaben der Natur.
Markus Mucklin vom 20. Geburtstag des IPCC in Genf. Rauchen tötet. Und Rauchen tötet immer öfter. Mit 8 Millionen Tabaktoten rechnet die Weltgesundheitsorganisation für das Jahr 2030. 3 Millionen mehr als heute. Aber Rauchen tötet immer weniger in den Industrieländern und immer mehr in Entwicklungsländern. Besonders in Afrika steigt die Zahl der Raucherinnen und Raucher rasant. Schuld seien die Werbestrategien der Tabakkonzerne, sagen Experten am Weltkrebskongress, der heute ebenfalls in Genf zu Ende gegangen ist. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Im Norden lichtet sich der Rauch. Immer weniger Menschen in den Industrieländern greifen zur Zigarette. Hierzulande etwa rauchen heute 4% weniger Jugendliche und Erwachsene als noch vor 6 Jahren. In den Ländern des Südens und Ostens jedoch passiert das Gegenteil. Afrika und Asien seien wachsende Märkte für die Tabakindustrie, sagt die Ökonomin und Epidemiologin Joy Townsend von der Universität London. Die Import- und Verkaufszahlen würden eine deutliche Sprache sprechen.
You know, we can see by the imports, we can see by the sales, there is absolutely no doubt about it. These are the markets that they see is open for expansion.
Besonders deutlich ist die Zunahme zurzeit in Afrika, wo jedes Jahr über 4% mehr Raucher verzeichnet werden. Nirgendwo auf der Welt sind die Zuwachsraten derart hoch.
And that's much higher than is growing in any other part of the world.
Neu für afrikanische Länder ist, dass auch Frauen und Mädchen vermehrt rauchen. In ihrer Jugend etwa sei das noch tabu gewesen, sagt Lutgard Kokulinda Kagaruki vom Tanzania Tobacco Control Forum, einer Nichtregierungsorganisation in Dar es Salaam.
When I was young, it was like taboo to see a girl smoking. But these days it's fashion. And this is because of the aggressive advertisement and promotion by the tobacco industry.
Rauchen sei in Tansania, sagt Kagaruki, und schuld daran sei das aggressive Marketing von Seiten der Tabakindustrie. Rauchen werde mit Attributen wie cool, modern und sportlich assoziiert und die Werbung richte sich besonders an junge Menschen. Breite Plakatkampagnen, Sponsoring von Konzerten, Stipendien für Studierende und Wettbewerbe, bei denen es begehrte Auslandsreisen zu gewinnen gäbe, das seien übliche Mittel, sagt Kagaruki.
If you are a winner, then you'd get a free ticket to travel to Paris, you know, to America. Who doesn't want to travel? So, you know, those kind of things, you know, that's a very big incentive.
Zwar gibt es in vielen afrikanischen Ländern Gesetze, welche die Tabakwerbung einschränken, ähnlich wie es in der EU der Fall ist und in einigen Schweizer Kantonen. Doch in Afrika werden diese Gesetze nur selten umgesetzt, die Firmen können sie ungestraft brechen. Der Tabakkonzern Philip Morris wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen zu seiner Marketingstrategie in Afrika. Anders die Firma British American Tobacco. Man halte sich an alle lokalen Gesetze, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, und außerdem an eigene, strenge Standards. Man achte darauf, Rauchen nicht glamourös erscheinen zu lassen und richte sich nicht an Jugendliche unter 18 Jahren. Die Experten sind sich jedoch einig. Die Realität sieht in vielen afrikanischen Ländern anders aus. Joy Townsend.
I think the evidence is to the contrary, really. The companies use the advertisements because they want to sell the tobacco.
Die Firmen wollen ihre Produkte verkaufen und das machen sie mit Methoden, von denen sie im Norden schon vor 30 Jahren sagten, sie würden es nicht mehr tun. Aber in Afrika, da machen sie es.
But they are using them in Africa.
Präventionsfachleute hoffen nun auf die Welttabakkonvention. Ein weltweites Rahmenabkommen der WHO, das viele afrikanische Länder bereits ratifiziert haben, anders übrigens als die Schweiz. Die Konvention verbietet Tabakwerbung und Sponsoring oder schränkt sie zumindest stark ein. Zur erfolgreichen Umsetzung brauche es aber mehr Aufklärung, sagen Joy Townsend und Ludgard Kokolinda Kagaruki. Die afrikanische Öffentlichkeit sowie ihre Politiker müssten erst noch verstehen, was im Norden schon lange allen klar sei.
Tobacco is the only product in the world that kills half of its clients. It is a lethal product.
Tabak sei das einzige Produkt weltweit, das die Hälfte seiner Konsumenten umbringe.
Man hält sich an die lokalen Gesetze und ist frei über das erfolgreiche Marketing von Zigaretten in Afrika. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger. Für die Nachrichten Herbert Minger. Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.